Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, die Ausstellung wird jetzt Stück für Stück abgebaut. Schade. Aber für diese Andacht wollen wir sie noch mal nutzen. Hier in diesem kleinen Zelt denken wir an Jesu Gebet im Garten Gethsemane. Und ich lese uns den Text, den uns der Evangelist Lukas dazu weitergegeben hat, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 39 bis 46. Jesus verließ die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß tropfte wie Blut auf die Erde. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Was für ein Text. Was für eine Intensität. Er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß tropfte wie Blut auf die Erde. Und ich finde, wenn wir hier im Halbdunkel dieses Zeltes stehen, dann kann man das immer ganz gut nachvollziehen. Unser Herr Jesus Christus ganz schwach im Gebetskampf mit Gott. Alles andere als souverän. So stellt man sich den Retter der Welt ja eigentlich nicht vor, oder? Eben war Jesus noch der Lehrer der Jünger, hat ihnen erklärt, dass er bald sterben muss. Die zweite Station in unserer Ausstellung beim Abendmahl. Jesus weiß mehr als die Jünger. Er wirkt ganz souverän. Er ist Herr der Lage. Wie ein Lehrer bereitet er sich vor auf sein Sterben. Kurz davor war Jesus der gefeierte König, hat sich bejubeln lassen und die Hoch lebe der König Jubelrufe genossen. Die erste Station. Wie ein König ist er in die Stadt eingezogen. Hier jetzt kein Lehrer, kein König, ein Einsamer, ein Verzweifelter, verstört, voller Tränen, voller Angst. Er leidet. Wie gesagt, einen Erlöser der Welt stellt man sich anders vor, aber so wird uns der Erlöser der Welt hier vorgestellt. Er leidet. Jemand sagte nach einer Führung durch die Osterausstellung: Da kommt mir Jesus immer ganz besonders nahe. Und ich wusste genau, was er meint. Da kommt mir Jesus ganz besonders nahe. Viele von uns kennen das. Eben noch hast du ganz viel Gottvertrauen und du kannst Gott anderen bezeugen und erklären und du redest und alles ist ganz klar und es fühlt sich so klar und eindeutig an. Gott ist fast greifbar. Eben noch fühlst du dich wie ein König, stark, gesund, strahlend, und es kann ganz schnell gehen, dann ist es sehr anders. Wir kriegen jetzt gerade eine Ahnung davon, wie zerbrechlich alles ist, wie störanfällig. So ein kleines Virus. Was für riesige globale Folgen. Eben noch, gerade in Deutschland, wir hier haben uns gefreut über sprudelnde Steuereinnahmen. Ja, da kommt eine Rezession, aber wir fallen weich. Und das ist ja auch immer noch so. Aber dann dieses Virus, die Aktienkurse stürzen ab, das öffentliche Leben wird lahmgelegt und es hat unfassbar große Auswirkungen, dieses kleine Ding. Und die Rechnung kommt ja erst noch. Fest steht, es wird teuer und für manche zu teuer und wir können die Folgen noch überhaupt gar nicht absehen. Oder auch persönlich, wir haben Reisen geplant, Verabredungen getroffen, abgesagt. Nichts geht mehr. Ja, das kann doch nicht, ist doch unmöglich. Doch, kannst du, siehst du ja. Oder Gottesdienste. Sonntags um 10 oder um 12, da feiern wir Gottesdienst. Da trifft man sich. Ja, denkst du? Das kleine Virus mit den Rüsseln ist stärker. Unser Leben wird auf den Kopf gestellt. Wo kommt das eigentlich her? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Gefühlt verändert sich dieser Tage alles. Es hat was Unheimliches. Die leeren Straßen, geschlossene Grenzen, Hamsterkäufe. Ja, was ist da los? Draußen wird es immer wärmer, gut, heute nicht, aber sonst schon. Die Welt wird immer verrückter. Und dann auch noch dieses Virus. Was hat uns das zu sagen? Wo kommt das her? Wo führt uns das hin? Es ist so eigenartig. Zwischendurch hat man fast das Gefühl, es hat was von Weltende, von Apokalypse. Ich höre das jedenfalls immer mal wieder und ich kann das gut nachvollziehen, wenn Leute so reden. Eine Krise also, die Gott uns schickt. So wie bei Jesus ja auch. Der betet, dein Wille geschehe. Es ist oft hilfreich, ein bisschen näher in die Bibel reinzugucken und zu sehen, was gibt uns hier wirklich Orientierung. Denn was die Bibel nicht tut, was Lukas nicht tut, ist uns zu genau erklären, wer verursacht eigentlich das Leiden. Wer will es? Nicht einmal hier beim Leiden Jesu. Was führt ihn ans Kreuz? Wer führt ihn ans Kreuz? Direkt nach unserem Text, im Augenblick der Gefangennahme, sagt Jesus, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Er sagt das zu den Kriegsknechten. Hier ist die Macht der Finsternis. Jesus sagt, in meinem Leiden, da kommt die Dunkelheit zum Zug. Unheil hat sich zusammengebraut und das entlädt sich jetzt. Es kann niemand gutheißen, was hier geschieht. Jetzt könnte man sagen, aha, das Leiden kommt vom Teufel. Das ist ja der Oberfinsterling. Das ist ja der Verursacher des Bösen. Und beim Passamal heißt es bei Lukas, der Teufel fährt in Judas und da geht's los. Jesus will er verraten, weil der Böse das will. Offenbar ist es wichtig für uns, das zu hören, dass in Jesu Hinrichtung etwas zutiefst Widergöttliches liegt. Das Leiden des Unschuldigen, das sieht Gott gar nicht ähnlich. Er hat kein Gefallen am Tod, am Sterben seiner Kinder. Aber erklärt uns Lukas damit, warum Jesus leiden muss, wer Jesus leiden lässt? Löst er auf, woher das Leiden insgesamt kommt? Ja, das ist halt so, das kommt vom Bösen. Das eher weniger. Denn er lässt Jesus auch sagen, als die Soldaten kommen, jetzt hat eure Stunde geschlagen. Jetzt ist euer Moment gekommen. Die Zeit der Kriegsknechte, der Ankläger, der Feiglinge, der religiösen Fanatiker. Ihre Stunde ist angebrochen. Die Stunde bestimmter Menschen, die die Liebe Gottes schneller abstellen wollen, als es irgendwie geht. Und ich denke, auch das merken wir in der Krise bei uns im Land und weltweit. Da schlägt auch die Stunde der Geschäftemacher. Da gibt es auch die Profiteure. Wenn ich sehe, wie manche sich jetzt aufplustern als Welterklärer oder mit ihren Weltverschwörungstheorien oder kräftig verdienen an den Waren, die jetzt knapper werden. Im Leiden, da haben immer auch Menschen ihre Finger im Spiel. Ja, Moment, das kann's doch jetzt nicht sein. Menschen haben die Finger im Spiel oder auch einfach nur ein Werk des Bösen oder das beides. Ja, aber da liegt doch auch im Leiden Jesu Erlösung drin. Betet nicht Jesus auch gerade hier in unserem Text, Vater, dein Wille soll geschehen. Mit dieser Gewissheit im Herzen steht Jesus auf vom Gebet und erwartet seine Verfolger. Also es scheint doch Gottes Zeit zu sein, die anbricht, als Jesus gefangen genommen wird. Weil das Kreuz ist doch ein Heilsweg, oder nicht? Ja, unbedingt. Aber was wir hier bei den Evangelisten in der Passion beobachten können, ist, Gottes Wille, das Böse und was wir Menschen tun, das ist oft ganz geheimnisvoll verwoben. Das kannst du nicht auseinandersortieren. Die Entstehung, die scheint undurchsichtig. Woher es kommt, das wird nicht wirklich klar. Nicht mal beim Leiden Jesu. Aber, und das ist in der Bibel klar, Gott nutzt das Leid für das Heil. Nirgends ist das deutlicher als am Kreuz. Ein Hinrichtungsinstrument als Zeichen des Heils. Ein Kind hat auf den Rückmeldebogen der Ausstellung geschrieben, ich verstehe nicht, warum viele das Kreuz so gut finden. Und das konnte ich so gut verstehen. Es hat ja gerade erlebt, wie schlimm, wie grausam das Kreuz ist. Und ich hätte ihm gern gesagt, weil das Kreuz nicht das Ende ist. Deshalb finden wir das gut, weil Gott seinen Sohn durch das Kreuz hindurchgeführt hat, weil das Finstere von Gott genutzt werden kann, um Gutes daraus zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig und wir haben es oft unterschätzt. Nicht einmal das Kreuz ist in der Bibel eindimensional erklärt. Daher kommt es und dafür ist es gut. Die Bibel ist sehr zurückhaltend, das Leid zu erklären. Woher kommt was? Sie ist aber sehr vollmundig, wenn es darum geht, Leiden zu bewältigen. Was hilft? Was nützt? Wie können wir damit umgehen? Und was für das Leiden Christi gilt, das gilt für das große und kleine Leiden überall erst recht. Wenn man uns vor 4 Wochen gesagt hätte, wir werden keinen Gottesdienst feiern können, wegen eines Virus, wir hätten es nicht geglaubt, oder? Also ich nicht. Oder die Absage der Osterausstellung. Wir waren voll auf Erfolg eingestellt. Viele Besucher, ausgebuchte Vormittage und dann das. Als klar war, wir müssen abbrechen, als wir dann noch geöffnet hatten für Rundgänge, persönliche Rundgänge, sagte einer der letzten Besucher, das ist jetzt sicher schmerzhaft für euch. Aber genau darum geht's doch auch in der Ausstellung, oder? Ich brauchte ein bisschen, aber dann dachte ich, ja, der Mann hat recht. Es geht in der Ausstellung um Wege, die anders verlaufen, als wir es wollen. Es geht um das Sterben. Es geht um den Zerbruch und auch darum, dass daraus etwas entstehen kann. Und eigentlich, ja, das ist auch für uns alle, glaube ich, eine Lektion. Und dabei sind die Folgen für uns als Gemeinde und für alle, die sich hier ins Zeug gelegt haben, noch vergleichsweise harmlos. Denken wir an die Selbstständigen, die jetzt um ihre Existenz bangen oder an Menschen, die sich angesteckt haben oder die zu Risikogruppen gehören oder gar beides zusammen. Und dann sind da die, für die sich das jetzt alles wie das Ende der Welt anfühlt, die in Panik geraten oder denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, die einsam sind in den Krankenhäusern und Heimen und die nicht mehr besucht werden können. Und doch, es ist spannend zu sehen, wir haben als Pastoren diese Woche viel telefoniert und gerade die Älteren gefragt und sind noch dabei zu fragen, wie geht's euch? Und da habe ich ganz oft gehört, ach du, ich habe so liebe Nachbarn, das merke ich jetzt erst richtig. Oder meine Familie, du, die erkundigen sich und die kommen und die helfen mir. Oder auch, ja, dass du jetzt mal anrufst. Ja, da hat man auch fast das Gefühl, Corona ist gar nicht nur schrecklich, bedeutet nicht nur Verlust, sondern bringt im Gefolge durchaus auch was Gutes mit. Oder habt ihr die Bilder aus Italien gesehen, wo sich die Leute von den Balkonen gegenseitig Mut zugesungen haben oder auch Loblieder gesungen haben auf die Menschen im Gesundheitswesen? Ich finde es ganz großartig. Können wir nachher vielleicht auch nochmal tun. Viele hat das zu Tränen gerührt und das kann auch eine Folge dieser Krise sein. Jemand schickte mir eine Mail mit einer Karte, die können wir einblenden, ihr, die es als CD nur hört, ihr hört es jetzt. Auf der Karte steht, nicht alles ist abgesagt. Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt. Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt. Zuwendung ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt. Fantasie ist nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt. Alles anders. Aber es ist eben nicht alles abgesagt. Und hier und da hat man den Eindruck, wird manches auch an Gutem hervorgelockt durch die Krise. Es scheint, wir erleben nicht nur eine Katastrophe, das sicher auch, und ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber gleichzeitig schlummern da auch Chancen und wir sollten versuchen, sie zu ergreifen. Nach unserem Text möchte Jesus, dass die Jünger mitbeten. Er will es nicht allein tun. Bei Matthäus heißt es, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Nein, können sie leider nicht. Sie schlafen immer wieder ein. Aus Trauer, sagt Lukas. Einander beistehen, andere in der Angst nicht alleine lassen. In der Ausstellung stehen genau dafür immer unsere 3 Kerzen. Es muss ja nicht so gehen wie im Text, dass wir Jünger so mit uns beschäftigt sind, dass wir das verschlafen, wenn jemand uns braucht. Oft genug ist das der Fall und schön, dass der Text da so ehrlich ist. Aber wenn Jesus sich schon so sehr wünscht, dass die Jünger ihm jetzt Gesellschaft leisten, um wie viel mehr tut uns das dann gut in solchen Situationen? Und oft sind das so ganz kleine Zeichen, die andere stärken in ihrem Kampf mit dem Leben. Wir können so viel tun. Wenn wir gerade nicht nur auf uns sehen und unsere Grenzen und unsere Müdigkeit, dann kann da so unglaublich viel draus werden. Gerade jetzt mal schauen, wo können wir jemanden einen Einkauf übernehmen? Wo können wir mal anrufen? Wo können wir jemanden unsere Zeit schenken? Für wen können wir beten? An wen können wir jetzt denken? Liebevolle Zeichen senden. Und ich möchte allen ganz herzlich danken, die das genau jetzt auch so machen und diese Zeit so füllen mit der Frage, wie kann ich anderen was Gutes tun? Eine wichtige Hilfe in schweren Zeiten ist eben auch das Gebet. Unser Text handelt ja vor allem von Gebet, eine Chance mit Gott zu ringen, eine Einladung, seine Nähe zu suchen. Jesus fiel seinen Weg offenbar nicht leicht. Wir haben hier keinen souveränen Jesus, der alles weiß und überlegen lächelnd ins Leiden geht. Er ist im Gegenteil geradezu anstößig schwach. Ein Engel muss kommen, ihm Beistand leisten. Ein Schweißausbruch, offenbar eine Panikattacke. Und ich finde das so tröstlich. Auch wir müssen uns unserer Ängste nicht schämen. Bei einigen ist es nur ein bisschen Unbehagen. Bei anderen ist das schon an der Grenze zur Panik. Und das darf so sein. Wir müssen uns dessen nicht schämen. Wir müssen nicht alles einfach ruhig hinnehmen. Vielen gelingt das nicht. Es kann trösten. Jesus war auch nicht einfach nur ruhig und souverän. Aber er birgt sich im Willen Gottes. Er bringt seine Wünsche vor. Er sagt, ich will leben. Nimm das Leid von mir. Er drückt aber auch seine Bereitschaft aus, aber dein Wille geschehe. Ich will deinen Weg gehen, weil ich weiß, du gehst mit. Unsere gegenwärtige Krise ist, glaube ich, viel kleiner als das, was Jesus da im Garten erlebt. Aber ich denke, das gilt auch genau uns, dass wir sagen können, was auch geschieht, Gott, du gehst mit und mit dir wollen wir gehen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir haben nachgedacht über deinen schweren Weg. Wir haben Mühe, uns dich so schwach vorzustellen, so verzweifelt. Wir lernen, du hast gelitten, du hast mit Gott gerungen. Danke, dass du uns da so nahe kommst. Himmlischer Vater, wir verstehen nicht wirklich, warum Jesus diesen Weg gehen musste. Und wir verstehen auch unser eigenes Leben, was um uns herum passiert, so oft nicht. Aber wir beten um dein Erbarmen, um deine Hilfe, um deinen Schutz. Und danke, dass wir so beten dürfen, in der Gewissheit, du hörst uns. Und so beten wir für unsere Welt und gerade die, die jetzt unter dem Virus leiden. Wenn wir schon jammern und Angst haben, wenn wir schon mit unserem Gesundheitssystem uns Sorgen machen, um wie viel mehr haben die Schwächsten Anlass zur Klage und zur Sorge und wir solidarisieren uns mit ihnen. Sei bei den Geflüchteten in den Lagern. Ja, wo die Situation sowieso schon so katastrophal ist, verhindere das Schlimmste und stärke die Helfenden. Gib uns Möglichkeiten zur Solidarität, zur Wende zum Besseren. Und sei in den Ländern ohne diese Hygienemaßnahmen, ohne diese Krankenhäuser und ohne die Aufklärung, die wir haben. Wir bitten dich, erbarme dich. Und aber auch unter uns, in unserem Land, in unserer Umgebung gibt es Leid, Angst, Panik. Und stellvertretend bitte ich dich für Patienten in den Krankenhäusern und für Bewohner von Heimen, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen können. Gib ihnen ein Licht. Steh ihnen bei. Mach uns kreativ für Zeichen der Hoffnung. Und wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Verstehen, erleite unsere Gedanken und Sinne durch Jesus Christus, den Herrn. Amen. Ja, ich habe jetzt für diejenigen von uns, die gerne noch darüber ein bisschen nachdenken wollen, Tagebuch schreiben oder einfach so, oder die auch in Kleingruppen mit anderen zusammen sind, einige Fragen für das Gespräch. Übrigens findet ihr auf unserer Internetseite Hinweise, wie man auch jetzt in dieser Zeit miteinander reden kann, weil treffen sollen wir uns nicht. Und macht das bitte auch nicht in kleineren Gruppen. Aber es gibt schöne Software, ihr könnt da Dinge euch erklären lassen, könnt die nutzen und wir haben tatsächlich am Dienstag in der Gemeindeleitung mit 16 Leuten Gemeindeleitung gehabt mit dieser Software. Geht alles wunderbar, bisschen ungewohnt, aber funktioniert super. Also Fragen für das Gespräch. Eine erste Frage, es ging ja hier um den Segen des Leides. Bei Jesu Weg ans Kreuz ist das ja so spürbar, da wird aber Segen aus diesem schweren Weg? Und wo kennen wir das vielleicht auch? Segen durch schwere Situationen bei uns oder auch bei anderen. Wo können wir dieses Phänomen beobachten? Und dann ein zweites, wir können ja nicht erklären. Wir kriegen keine Erklärung. Also jetzt auch für Corona, was soll das sein? Also die Chinesen haben es gemacht oder irgendwie die Tiere oder so. Aber was ist da drin? Wir können es nicht wirklich erklären. Aber was hilft? Also welche Perspektiven helfen uns? Was hilft im Leiden für uns oder auch für andere? Und ein drittes, Menschen leiden, vielleicht wir weniger stark als andere. Wie können wir anderen helfen? Was könnte ich tun? Wo könnte ich vielleicht eine Petition unterschreiben? Oder wie könnte ich ein Zeichen setzen? Oder wen will ich jetzt mal anrufen? Überleg doch mal ganz konkret, was willst du tun als Zeichen der Hoffnung? Das so als Anregung zum Schluss. Alles Gute euch. Bleibt behütet. Bis bald. Tschüss.